Hier ist der Deutschlandfunk. Am Ewigkeitssonntag übertragen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der Gnadenkirche Tidofeld. Heute Dokumentationsstätte zur Integration von Flüchtlingen und Vertriebenen in Norden. Die Predigt hält Pastorin Sandra Bilz.
Die alte Schiffsglocke der Dreimastbark Johanne. Ihr heller Klang erinnert an Boote, an Segler, an Frachter. Verschlungen von Meer und Wind, hinabgezogen in die Tiefen der Ozeane. Jeder Schlag ein Ruf in die Ewigkeit. Wir sind mit dem Radiogottesdienst in der ostfriesischen Stadt Norden zu Gast, in der Gnadenkirche Tidofeld. Heute eine Dokumentationsstätte. Sie erinnert an das frühere Flüchtlingslager, das es hier gegeben hat. Aus ihm ist der Stadtteil Tidofeld hervorgegangen. Diese Geschichte erklärt vielleicht, weshalb sich hier in Norden viele Gruppen und Gemeinden im Bündnis United for Rescue engagieren für die Seenotrettung im Mittelmeer. Retten im Norden. Heute am Ewigkeitssonntag läuten wir für die Menschen, die in diesem Jahr im Mittelmeer ertrunken sind, ihr Leben verloren haben. Die Internationale Organisation für Migration spricht von 804 Toten, 804 Namen, 804 Geschichten, 804 Mal die Sehnsucht nach Frieden und Zukunft.
Herzlich willkommen zum Gottesdienst am Ewigkeitssonntag. Letzter Sonntag des Kirchenjahres, da ist es gute Tradition in unseren Kirchen, an jene zu erinnern, die von uns gegangen sind. Ein Blick zurück auf die Toten und hinüber in die Ewigkeit, die Tote und Lebende umspannt. Totensonntag, Ewigkeitssonntag. Hier in der Dokumentationsstätte Gnadenkirche Tidofeld erinnern wir heute an jene, die beim Totengedenken sonst eher übersehen werden. Flüchtlinge, vertriebene Migranten, Menschen, die bei ihrer Flucht übers Mittelmeer ertrunken sind. Umspannt von der Hoffnung auf Gottes Ewigkeit, auch sie und wir gehören mit ihnen zusammen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Thank you.
Worte der Sehnsucht beten wir auch mit dem 121. Psalm. In unserem evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 749. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe?
Das war auch meine Frage, als ich vor knapp 75 Jahren mit meiner Mutter aus Schlesien vertrieben wurde. Es folgte eine Odyssee durch ein zerstörtes Land. 13 Tage in Viehwaggons, 1000 alte Frauen und Kinder, eine entbehrungsreiche Fahrt, Kälte, Hunger, Plünderungen, traurige Todesfälle. Wir erreichten im Januar 1946 Ostfriesland. Das Aufnahmelager Tidowfeld existierte noch nicht. Darum wurden wir in einer kleinen Gruppe unter einer Plane bei Frost auf einem offenen LKW in das Dorf Arle gebracht. Und dort hatten wir Glück. Wir wurden von der Kirchengemeinde und der uns aufnehmenden Bauernfamilie herzlich empfangen und bewirtet. Noch heute ein wohltuender Lichtblick, die Erinnerung eines Kindes an überstandene schreckliche Zeit.
Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht.
So viel Vertrauen in Gott klingt aus diesen Worten. Ist es Gottvertrauen, das Menschen in überfüllte, zerbrechliche Boote steigen lässt? Ist Gott auf dem Meer näher und erscheint ihnen Rettung möglich? Vielleicht sogar wahrscheinlich? Wahrscheinlicher, als dass sich an dem Ort, von dem sie aufbrachen, jemals etwas verbessern wird? Oder ist selbst der mögliche, nasse, kalte Tod besser als alles Leid, das diese Menschen in ihrem Leben erfahren haben? Ich hoffe, dass es Gottvertrauen ist, aber ich befürchte etwas anderes.
Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts.
Wir im Norden leben behütet und sind dankbar dafür. Und so versuchen wir, Flüchtlingen eine neue Heimat zu geben. Den Flüchtlingen und den Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg ebenso wie den Boat People Ende der 1970er Jahre oder den Flüchtlingen, die 2015 gekommen sind.
Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele.
Um seelisch gesund zu sein, benötigen wir einen sicheren Ort für Leib und Seele. Hier in Tidowfeld war es nach dem Zweiten Weltkrieg deutschen Flüchtlingen und Vertriebenen vergönnt, ein neues Zuhause zu finden. Das Vertriebenenlager Tidowfeld entwickelte sich zu einem eigenständigen Stadtteil von Norden. Gebe Gott, dass wir daraus lernen und Menschen in Not unsere Türen öffnen.
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.
Exactly.
er seinen Tod vorausgesehen? Abdel Wahab Yusuf, ein junger Mann aus dem Sudan. Dort herrscht seit fast 20 Jahren Bürgerkrieg. Er studierte Wirtschaft, machte seinen Bachelor. Eine Perspektive auf ein gutes Leben in seiner Heimat hat ihm das nicht gegeben. Im Sommer machte er sich über Libyen auf den Weg nach Europa. Das mit Menschen vollgepackte Schlauchboot sinkt vor der libyschen Küste. Abdel Wahab Yusuf kann sich nicht retten. Er ertrinkt, wie 804 weitere Menschen, die allein in diesem Jahr im Mittelmeer ums Leben kamen. Ihre Namen kennt nur Gott. Unter jungen Sudanesen war Abdel Wahab Yusuf für seine Gedichte bekannt. Wir hören ein Gedicht von ihm. Mit seinen Worten bringen wir die Toten vor Gott. Sie starben an den Grenzen unserer Heimat Europa.
Du wirst auf See sterben. Dein Kopf bewegt von brüllenden Wellen, dein Körper treibt im Wasser wie ein durchlöchertes Boot. Früh in deiner Jugend wirst du gehen, schüchtern, noch vor deinem 30. Geburtstag. Früh zu gehen ist keine schlechte Idee, aber sicher eine, wenn du einsam stirbst, ohne Frau, die dich umarmen will. Du bist bestimmt zu gehen, heute, morgen oder am Tag danach. Niemand kann das schwere Rad der Zerstörung aufhalten, das über deinen lebendigen Leib rollt.
Alles scheint vergeblich. Kein Erlöser in letzter Minute, der die Welt rettet. Alles scheint vergeblich. Kein Licht scheint auf, das Dunkel zu vertreiben. Alles stirbt. Zeit, Sprache, Schreie, Träume, Lieder, Liebe, Musik. Alles scheint vergeblich. Alles löst sich auf, außer einem gewalttätigen Vakuum. Tote Körper eingewickelt in melancholische Stille und ein heftiger Platzregen der Zerstörung.
Tief betroffen stehen wir vor dir, du, ewiger Gott. Schuldbewusst? Verzweifelt? Was ist ein Menschenleben wert? In deinen Augen unendlich viel. Wir haben nicht unendlich viel getan, um Menschen beizustehen, um Menschenleben zu retten. Unsere Kräfte sind schwach, unser Wille nicht stark genug. Wir hier oben an der Küste, wir sollten doch am ehesten wissen, wie bedrohlich das Meer sein kann und dass man keinen Menschen ertrinken lässt. So viele sind schon gestorben, viel zu viele. Hilf ihnen, Gott, und hilf uns zu helfen. Amen.
Auch unser Gesangbuch kennt die Gefahren des Meeres, besonders im Regionalteil Niedersachsen-Bremen. Hören wir ein altes Lied mit einer eigenen Melodie, wie sie heute noch gerne auf unseren Nordseeinseln gesungen wird.
Ein
Als Notfallsanitäter berührt mich, was auf dem Mittelmeer passiert. Also engagiere ich mich bei Sea-Watch und helfe auf einem Rettungsschiff. Diese Zeilen schrieb ich bei meinem letzten Einsatz. Wir fahren zu einem Ort, an dem wahrscheinlich gerade Menschen sterben. Vielleicht viele Menschen. Keiner kann oder will uns Informationen geben. Als wir nach Stunden endlich da sind, finden wir zwei leere Rettungsinseln und das Bodenbrett eines Schlauchbootes. In der Dunkelheit suchen wir noch ein paar Stunden, bis klar ist, dass wir nur noch Tote finden würden. Nichts. Wir fahren zurück in unser Einsatzgebiet. Auch am Vormittag gibt es keine verlässlichen Nachrichten. Es heißt, es wurden 3 Menschen aus einer Rettungsinsel gerettet. 3 von wahrscheinlich 120. Am Mittag desselben Tages finden wir ein Schlauchboot mit 47 Personen und können alle sicher an Bord der Sea-Watch 3 bringen. Es geht ihnen gut. 47 Menschen sind hier und heute nicht ertrunken.
Konstanze Brölemann ist Pfarrerin. In diesem Sommer hat sie über mehrere Wochen die Crew der Sea-Watch 4 begleitet. In ihrem Blog auf evangelisch.de konnten Leserinnen und Leser ihre Erfahrungen mitverfolgen.
Beim ersten Morgenlicht am 23. August entdeckte die Morgenwache der Sea-Watch 4 ein kleines schwarzes Boot, etwa 31 Seemeilen von der libyschen Küste entfernt. Schon bald konnten wir durch die Ferngläser sehen, dass viele Menschen auf dem Gummiboot sein mussten. Zunächst wurden Frauen und Kinder an Bord gebracht und peu à peu alle 97 Menschen, die auf das schwarze Gummiboot gepfercht waren. In ihren Augen nahm ich Erleichterung, Erschöpfung und Schüchternheit wahr. Einen Mann sah ich einen Dank zum Himmel senden. Mit zum Himmel erhobenen Armen schickte er wohl sein Gebet nach oben. Um 4.30 Uhr wurde ich geweckt, weil wir direkt vor uns einen weiteren Seenotfall hatten. Auf der Brücke entschieden Kapitän und Crew, noch in der Dunkelheit die Schnellboote ins Wasser zu lassen und trotz enormen Wellengangs die Menschen zu bergen. Die vielen Menschen aus fernen Ländern, der Geruch nach Benzin, die Anspannung, es war unfassbar anstrengend. Ein Sudanese erzählte mir, dass er seit Februar diesen Jahres unterwegs sei. Die Flüchtenden durchqueren mit Jeeps die Sahara. Nur die Hälfte überlebt das. Dann geht es nach Libyen, ein Land des Schreckens mit Folter und Gewalt. Dort können sie von organisierten kriminellen Schlepperbanden einen Platz in einem Gummiboot für 1.000 US-Dollar kaufen, ohne Gewissheit zu haben, jemals über das Mittelmeer nach Europa zu kommen. Zögert jemand, kurz vor der Abfahrt auf das Boot zu steigen, wird er erschossen. Denn er hat das Gesicht des Schleppers schon gesehen.
Der letzte Eintrag im Blog der Pfarrerin stammt vom 20. September. Inzwischen ist die Sea-Watch 4 nach langem politischen Tauziehen in den Hafen von Palermo eingelaufen. Eine neue Rettungsmission ist immer noch ungewiss.
Nach einer 11-stündigen Inspektion des Rettungsschiffes fanden die italienischen Kontrolleure nach ihrer Ansicht 22 Mängel, die vor einem neuen Auslaufen der Sea-Watch 4 behoben werden müssen.
Die Festsetzung ist keine Überraschung für die Crew. Die Behörden haben schon in der Vergangenheit die Praxis der expliziten Fehlersuche gewählt, um politisch motiviert Schiffe von Nichtregierungsorganisationen an die Kette zu legen.
Wir haben gerade Fluchtgeschichten gehört. Afrika, das Mittelmeer, alles ganz weit weg. Tidofeld war einst ein Flüchtlingslager. Und die frühere Kirche hier ist heute eine Dokumentationsstätte. Lennart Bohne ist hier der pädagogische Leiter. Lieber Herr Bohne, was ist das Anliegen von Tidofeld?
Mehr als 90.000 Menschen kamen nach dem Krieg aus den ehemaligen Ostgebieten nach Ostfriesland. Damit war jeder Vierte ein Flüchtling oder ein Vertriebener. Wir bei uns in der Dokumentationsstätte berichten von dieser Zeit und von deren Ankunftssituation. Und zwar an einem ganz authentischen Ort. Hier in Tidofeld befand sich eines der größten Flüchtlingslager nach dem Krieg. In unserer Dauerausstellung zeigen wir, dass viele dieser Menschen zudem als Flüchtlinge ausgegrenzt wurden. Unzählige waren von den Folgen des Krieges traumatisiert oder haben es nie wieder geschafft, an alte Lebensleistungen anzuknüpfen. Wir zeigen aber auch, gelungene Integration benötigt ganz, ganz viele Faktoren, vor allen Dingen Zeit und den Willen der Aufnahmegesellschaft. All dies ist für uns der Ausgangspunkt, um gemeinsam mit Schulklassen und Konfirmanden zu untersuchen, welche Menschen nach Deutschland kamen, zu welcher Zeit und was ihre Gründe dafür waren. Gastarbeiter, Boat People aus Vietnam, Spätaussiedler, Kriegsflüchtlinge, heute EU-Ausländer oder in jüngster Zeit wieder Asylbewerber. Wir sehen, Deutschland ist unbestritten ein Einwanderungsland. Aber was uns wichtig ist festzustellen, Migranten sind keine Nummern und Zahlen. Wir wollen Menschen in den Blick nehmen mit ihren Beweggründen und dabei die Würde eines jeden Einzelnen herausstellen. Darum sind wir Friedensort unserer Landeskirche.
United for Rescue, ein gesellschaftliches Bündnis, kirchlich initiiert. Mit Spenden hat es ein Rettungsschiff für das Mittelmeer ausgerüstet. Und jetzt wird für ein zweites gesammelt. Und hier im Norden hat das Bündnis eine breite Basis. Warum? Das frage ich Herma Heiken, Kirchenvorsteherin, Lektorin und eine Sprecherin von Norden rettet.
Ja, alles fing damit an, dass Norden ein sicherer Hafen werden sollte, also bereit sein sollte, weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Dafür haben wir Unterschriften gesammelt. Wir, das Norderbündnis. Das ist schon ein etwas ungewöhnlicher Zusammenschluss aus Leuten aus Kirche, Politik, gesellschaftliche Gruppen. Der Norder Stadtrat ist am Ende unserer Forderung gefolgt. Norden ist jetzt ein sicherer Hafen. Aber die Stadt sollte auch für das geplante Rettungsschiff der evangelischen Kirche eine Spende geben. Dafür gab es leider keine Mehrheit. Deshalb haben wir vor fast genau einem Jahr unsere eigene Spendenkampagne gestartet. Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt. Damit haben wir geworben. Erfolgreich. Und am Ende waren es 26.000 Euro, die wir aus Norden an den Verein United for Rescue überweisen konnten. Grandios. Es war ein bisschen so, als hätten die Menschen nur darauf gewartet, dass sie etwas tun können, um das Sterben im Mittelmeer zu beenden. Und ja, natürlich, für uns Menschen an der Küste ist Rettung aus Not selbstverständlich. Vielleicht gab es auch deshalb so viele Spenden. Und jetzt sind wir alle zusammen sehr stolz, dass unser Schiff bei seiner ersten Mission schon viele Menschenleben gerettet hat. Und ja, wir machen weiter. Das Norderbündnis ist und bleibt Partner des Vereins United for Rescue.
Oh,
Auf dem Weg nach Europa gerät der Apostel Paulus in Seenot, als Gefangener des römischen Militärs. Vielleicht tatsächlich vor der heutigen St. Paul's Bucht auf der Insel Malta. Lesung aus der Apostelgeschichte 27 und 28.
Sie lichteten den Anker und fuhren nahe an Kreta entlang. Nicht lange danach aber brach vor der Insel her ein Sturmwind los, den man Nordost nennt. Seid unverzagt, beruhigte Paulus die Männer auf dem Schiff, denn keiner von euch wird umkommen. Nur das Schiff wird untergehen. Wir waren aber alle zusammen im Schiff 276 Seelen. Und als das Schiff auf die Sandbank geriet, ließen sie das Schiff auflaufen und das Vorderschiff bohrte sich ein und saß fest. Aber das Hinterschiff zerbrach unter der Gewalt der Wellen. Der Hauptmann der Soldaten ließ, die da schwimmen konnten, als Erste ins Meer springen und sich an Land retten. Die anderen aber, einige auf Brettern, einige auf dem, was noch vom Schiff da war. Und so geschah es, dass sie alle gerettet ans Land kamen. Und als wir gerettet waren, erfuhren wir, dass die Insel Malta hieß. Die Leute da erwiesen uns nicht geringe Freundlichkeit, zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle auf wegen des Regens, der über uns gekommen war, und auch wegen der Kälte. In dieser Gegend hatte ein angesehener Mann der Insel mit Namen Publius Landgüter. Und er nahm uns auf, beherbergte uns 3 Tage lang, freundlich. Es geschah aber, dass der Vater des Publius am Fieber und an der Ruhr da niederlag. Zudem ging der gerettete Paulus hinein und betete und legte ihm die Hände auf und machte ihn gesund. Als das geschehen war, kamen auch die anderen Kranken der Insel herbei und ließen sich gesund machen. Und sie erwiesen uns große Ehre, als wir abfuhren, und gaben uns auch mit, was wir nötig hatten.
Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Sie hatten wirklich viel für die Überfahrt gezahlt. Eigentlich hatten sie alles dafür verkauft. Alles, was sie sich zu Hause aufgebaut hatten und auch ihr ganzes Erbe. Investiert für die Hoffnung auf ein neues Leben. Andere an Bord, die kamen aus relativ wohlhabenden Verhältnissen. Man erkannte die sofort an der Bekleidung. Aber nach ein paar Tagen unterwegs sahen ohnehin irgendwie alle gleich aus. Vorne hockte eine, die hielt ihr Kind fest umschlungen und das Kind weinte unablässig. Neben ihr kauerte ein junger Mann, vielleicht so 18, 19 Jahre alt, der wimmerte vor Schmerzen. Am Abend vorher hatte er ihr die Striemen auf seinem Rücken gezeigt. Sie gab ihm ab und an von ihrem Wasser. Auf der anderen Seite saß ein Arzt. In seinem Dorf durfte er schon lange nicht mehr in seinem Beruf arbeiten. Der hatte sich wohl zu kritisch gegenüber der Regierung geäußert. Seine Frau und seinen Bruder hatte er bei der Revolution vor 6 Jahren verloren. Beide totgeschlagen. Der war noch nie am Meer gewesen. Und seit sie abgelegt hatten, übergab er sich in einem fort. Es war von Anfang an raue See gewesen. Man hatte sie auch gewarnt vor der Überfahrt im Herbst. Es würde stürmisch werden. Es wurde auch stürmisch. Und sie merkten, dass das Schiff nur ganz schwer auf Kurs zu halten war. Strömung und Wellen machten es ihnen schwer zu steuern. Viele Schiffe waren hier in der Nähe schon gesunken in der letzten Zeit. Man sprach von vielen Ertrunkenen. Am zweiten Tag schwappten zum ersten Mal Wellen an Bord und es brach Panik aus. Alle hatten Angst zu sinken. Am dritten Tag wurde das Wetter noch schlechter. Es war mittlerweile so viel Wasser im Innenraum, dass schon viele mithelfen mussten, das Schiff überhaupt schwimmfähig zu halten. Die Tage vergingen, die Lage spitzte sich immer weiter zu. Mehrfach drohten sie zu kentern. Am sechsten Tag auf See verloren 77 Menschen ihr Leben. Darunter 25 Kinder. Keiner hatte ihnen geholfen. Es gab kein Rettungsschiff. Dieses Unglück ist 166 Jahre her. Das Schiff war die Johanne, ein Auswandererschiff auf dem Weg von Bremerhaven nach Amerika. Es sank am 6. November 1854 in der Nordsee. Direkt vor Spiekeroog, eigentlich gar nicht so weit von hier. Die Schiffsglocke der Johanne haben wir gerade gehört. Sie wurde nach dem Unglück geborgen und erinnert uns noch heute an die Toten. Liebe Hörerin, lieber Hörer, hatten Sie gedacht, es ginge um ein Flüchtlingsschiff im Mittelmeer? Nein. Nein, ich wollte Ihnen von einem Unglück erzählen, das zur Gründung der Seenotrettung führte. Hier bei uns, hier in Nord- und Ostsee. Denn nach so vielen Unglücken wie dem der Johanne schloss man sich in Deutschland zusammen, um die Seenotrettung gemeinsam zu organisieren. Und daraus entstand die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, die auch heute noch Menschen aus Seenot rettet. Gott sei Dank. Aber Sie haben schon recht. Heute, also 166 Jahre später, spielen sich im Mittelmeer vergleichbare Szenen ab. Fast täglich. Heute, vor 10 Tagen, sind bei einem Schiffsunglück vor der libyschen Küste mindestens 74 Menschen ertrunken. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Eigentlich ist es doch egal, ob es um Menschen geht, die vor 166 Jahren in Bremerhaven in ein Auswandererschiff in Richtung Amerika gestiegen sind oder heute mit einem Schlauchboot mit dem Ziel Europa. Eigentlich ist es doch egal, ob die Menschen Tarek, Dika, Abdel Wahab und Fatma heißen oder Elisabeth, Friedrich, Marie und Karl Wilhelm. Eigentlich ist es doch egal, ob sie damals aus Deutschland und Österreich flohen vor Armut, vor den Unruhen nach der gescheiterten Märzrevolution mit Hoffnung auf Demokratie und ein neues Leben in Amerika. Oder ob sie heute fliehen. Aus Syrien, Eritrea, Mali. Auch vor Armut. Auch nach Revolutionen und Kriegen und Umstürzen in ihren Ländern. Und auch mit der Hoffnung auf Demokratie und eine Zukunft. Es könnte uns doch echt egal sein, ob ihre Haut schwarz ist oder weiß. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Es ist uns aber nicht egal. Mir sind Elisabeth und Friedrich und Marie und Karl Wilhelm, die auf dem Drinkel-Doden-Kerkhof, dem Friedhof der Ertrunkenen auf Spiekeroog beerdigt liegen, die sind mir einfach näher als Tarek, Dika, Abdelwahab und Fatma. In den Nachrichten verschwimmen ihre Schicksale zu einer einzigen großen Zahl in der Statistik. Die Geflüchteten in den Schlauchbooten im Mittelmeer, die ab und an in der Tagesschau gezeigt werden, die sehen für viele von uns fast alle gleich aus. Nicht so wie wir. Die bleiben uns fremd. Mir liegen einfach die mehr am Herzen, die so sind wie wir. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Gott unterscheidet nicht. Nicht vor 166 Jahren und auch heute nicht. Gott hat Tarek, Dika, Abdelwahab und Fatma nach seinem Bilde geschaffen. Und Elisabeth und Friedrich und Marie und Karl Wilhelm auch. Alle sind wir geliebt. Alle haben wir einen Wert. Alle Gottes Ebenbild. Und ich wünsche mir so sehr, ich könnte das von Gott lernen. Diesen Blick. Gott schaut seine Menschenkinder an, seine Ebenbilder und gibt jeder und jedem Einzelnen Wert und Würde. Alle sind sie Gottes Geschöpfe. Und nicht nur die, die ich automatisch gern habe. Nein, alle. Was ihr den geringsten von meinen Brüdern und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan, sagt Jesus. Weil der sich damit auskennt. Weil der uns nämlich selbst zum geringsten Bruder wurde. Und manchmal denke ich, der Jesus, an den ich glaube, mein Herr und mein Heiland, der käme heute nicht in der Krippe zu uns, sondern in einem Schlauchboot. Wer da vor unseren Augen im Mittelmeer ertrinkt, das sind nicht irgendwelche namenlosen Geflüchteten alle gleich. Die da ertrinken, das sind Gottes Ebenbilder. Es geht eigentlich nicht um Seenotrettung. Damals wie heute, in der Nordsee oder im Mittelmeer. Es geht um die Würde des Menschen, den Wert eines jeden einzelnen Menschen. Es geht um Gottes Ebenbild. Amen. Und der Friede Gottes, der so viel höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Ewiger Gott, an diesem besonderen Sonntag denken wir an Leben und Tod und Ewigkeit. Wir schreiten über unseren engen Horizont hinaus in Raum und Zeit. Wir vertrauen darauf, im Angesicht deiner ewigen Liebe ist nichts und niemand verloren. Höre uns und sieh auf die Menschen, die wir dir heute besonders ans Herz legen.
Ewiger Gott, an diesem besonderen Ort denken wir an die Schicksale so vieler Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen mussten oder die vertrieben wurden. Lass die Erinnerung nicht sterben an das, was Menschen, ausgelöst durch Hass und Krieg, erleiden mussten. Aber mehr noch, halte du die Erinnerung lebendig an jede freundliche Aufnahme, an jedes herzliche Willkommen, an den beharrlichen Einsatz für eine gelungene Integration.
Ewiger Gott, ich denke an mein eigenes Schicksal, an die erzwungenen Wege, die ich mit so vielen anderen in meiner Kindheit gehen musste. Das alles kann keiner jemals vergessen. Darum hilf uns beim Erinnern und Bedenken und Begreifen und halte du unsere Herzen weit offen für das Schicksal derer, die heute ihre Heimat verlieren und verzweifelt versuchen, neu anzufangen, so wie wir vor langer Zeit.
Ewiger Gott, Krieg, Hunger und bittere Armut zwingen auch heute noch so viele Menschen zur Flucht und vertreiben sie aus ihrer Heimat. Ich danke dir für alle Unterstützung hier in unserer Stadt, aber auch in unserem ganzen Land. Wie gut, dass so viele sich für die Rettung der Flüchtlinge und ihre Aufnahme einsetzen. Stärke alle Kräfte, die auf Versöhnung der Kulturen dringen und für die Integration der Fremden arbeiten.
Ewiger Gott, wir danken dir, dass sich immer wieder Menschen finden, die sich an Rettungsaktionen auf See beteiligen, die ihre Zeit und ihr Geld für andere einbringen. Und dennoch, das Unrecht schreit zum Himmel. Herr, lass das Mitgefühl wachsen.
Herr, wir klagen dir die Hartherzigkeit von Politikern, ganzen Staaten, großen Teilen der Bevölkerung in Europa. So bitten wir dich, rufe die Reichen zur Vernunft und lass die Armen hoffen. Und die Toten rufe zur Auferstehung in dein ewiges Reich. Schenke ihnen und uns allen deinen Frieden.
Als Kinder Gottes lasst uns miteinander beten wie Jesus, unser Bruder. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Geht hin im Segen Gottes.
Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lass sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir und durch dich seinen Frieden. Amen. Amen.
Sie hören den Deutschlandfunk. Am Ewigkeitssonntag übertrugen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der Gnadenkirche Tiedowfeld, heute Dokumentationsstätte zur Integration von Flüchtlingen und Vertriebenen in Norden. Die Predigt hielt Pastorin Sandra Bilz. Die kirchliche Leitung hatte Radiopastor Oliver Vorwald. Wenn Sie jetzt mit der evangelischen Gemeinde in Norden sprechen möchten, können Sie dort bis ca. 13 Uhr anrufen. Die Nummern lauten 049 31 91 88 793 und 91 88 794. Noch einmal 049 31 9188793 und 9188794.